herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ach, es ist Samstagabend. Ganz herzlich willkommen bei Das. Wir grüßen Sie ganz herzlich. Wir sind natürlich wie immer live aus Norddeutschland. Unser Gast hatte Gastrollen im Fernsehen, Top-Restaurants, Sterneküche, hat unzählige Kochbücher geschrieben, macht Fernsehshows wie zum Beispiel die ZDF-Küchenschlacht. Aber vor allem ist er ein Funzkerl, der nie vergessen hat, aus welch einfachen Verhältnissen er stammt. Ein wirklich großartiger Koch und wie ich finde, ein sehr kreativer Kopf. Johann Lafer ist heute Abend da. Lieber Johann,
hallo.
Ich freue mich sehr.
Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Du warst gestern Abend unterwegs,
ja.
Bayreuth, die Festspiele, Wagner-Festspiele.
Zum ersten Mal Premiere in meinem Leben.
Ja?
Ich habe so eine Liste, die ich gerne noch so erleben möchte und dazu gehört ja auch Bayreuth.
Es wurde gegeben Meistersinger.
Mhm.
Erzähl uns einen Satz von der Aufführung. Es sollte in der Anmutung ein wenig lustiger gestaltet werden. Ist das gelungen?
War es aus meiner Sicht auch, aber ich meine, 5,5 Stunden da zu sitzen, ist doch eine Herausforderung.
Ja.
Ich fand es großartig. Das Einzige, was für mich nicht perfekt war, ich habe ziemlich weit oben gesessen, ich habe den Text nicht richtig verstanden, aber die Inszenierung war wirklich lustig und sie war vor allem sehr farbenfroh und es waren mega gute Schauspieler, also mega gute Sänger und es war toll.
Jetzt sagst du 5,5 Stunden, das dauert ja immer schon ziemlich lang, so eine Wagner-Aufführung.
Ja.
Man sitzt da, kannst du uns das beschreiben, sitzt man da sehr bequem oder ist das eher hölzern?
Also ich muss sagen, es kam mir gar nicht so lange vor. Es gibt ja immer 2x1 Stunde Pause. Und es ist sehr diszipliniert. Die Leute sind wirklich mucksmäulchenstill. Man möchte manchmal klatschen, aber man darf nicht klatschen. Ich saß neben seiner Frau, die hat ständig so und so immer, hat die mitgemacht. Mit dem, wahrscheinlich kannte sie den Text auswendig. Das war so für mich eine zusätzliche Unterhaltungsshow, aber alles in allem. Und hinten saß natürlich der Bundeskanzler, da saß auch Frau Merkel. Und ab und zu habe ich mir so umgedreht und geguckt, was machen die da hinten? Sitzen die da zusammen oder was machen die jetzt? Aber ich habe sie nicht Händchen halten gesehen. Das habe ich nicht hingekriegt.
Nee, Händchen halten, das vermutet man auch irgendwie gar nicht. Guck mal hier, das sieht man auch gerade. Ja, genau. Markus Söder mit seiner Frau Julia Klöckner. Also da waren sehr, sehr viele Gäste dabei. Das kann man gar nicht anders sagen. Hier mit Joachim Sauer auch gemeinsam auf dem Familienfoto. Also das ist schon immer, Florian Silbereisen war auch da,
ja.
Zum ersten Mal, meine ich. Ne?
Ja, ich habe ihn dort noch nicht gesehen. Ja gut, ich war nur einmal da. Die Überschrift, die ich gelesen habe, war ja auch gut. Florian Silbereisen trifft deutschen Bundeskanzler. Das war eine mega Überschrift, finde ich.
Was aus solchen Begegnungen für Überschriften entsteht.
Ja, genau, genau.
Na gut, heute wollen wir kochen.
Ja,
ne? Also du bist sozusagen kreativ, künstlerisch, inspiriert und wir werden gleich in die Küche gehen. Freue mich sehr, dass du da bist, lieber
gerne.
Johann. Es geht galant weiter, es geht vor allen Dingen lecker weiter. Stichwort das perfekte Steak, Stichwort Ceviche. Johann Lafers heute Abend bei uns. Bevor wir loslegen, kurzes Porträt von Maike Krämer.
Kochkünstler, Küchenpoet, Geschmacksgigant. Johann Lafer. Ein Leben für den Genuss. Sein Erfolgsrezept? Ein Klecks Bauchgefühl und eine Prise Spaß. Die Grundzutat? Nichts weiter als Perfektion. Und doch?
Essen darf keine Wissenschaft sein, sondern Essen muss etwas sein, was mich einfach glücklich macht.
Geprägt vom elterlichen Bauernhof in der Steiermark, entdeckt er früh seine Liebe zum Kochen. Karrierestart in Graz, kocht dann in den besten Häusern Deutschlands. Doch er bleibt stets bescheiden.
Was glauben Sie denn, was Sie haben, was andere nicht haben?
Gar nichts, glaube ich. Was soll ich haben?
Und trotzdem wollen sie ihn alle. George W. Bush, Gerhard Schröder, Udo Jürgens oder Arnold Schwarzenegger. Eine erfolgreiche Fernsehkarriere hat er auch noch. Garniert mit Pannen.
Ich habe Salz mit Zucker verwechselt.
Und echten Gefahren.
Dann werde ich das kochen, was wir nachher im Restaurant genießen werden.
Eine kulinarische Karriere seit 50 Jahren. Hoch hinaus und einfach nicht zu bremsen. Johann Lafer.
So, da waren viele schöne Sachen dabei.
Wahnsinn.
Natürlich auch aus Restaurants. Aber ich habe von dir schon vor längerer Zeit mal gelesen, ein Restaurant, das würdest du nie wieder aufmachen.
Ich werde im September 68 Jahre jung und ich glaube, wenn man 45 Jahre sich intensiv mit diesem Beruf beschäftigt hat, aktuell auch die Situation einbeziehen muss, dass es sehr wenige Fachleute gibt, die gerne in dem Beruf arbeiten und darüber hinaus natürlich, dass alles extrem teuer geworden ist. ist das für mich keine Option mehr, weil es ist sehr, sehr schwer, heute erfolgreiche Gastronomie zu machen, eben durch die genannten Gründe, aber auch natürlich, Essen ist sehr teuer geworden und deshalb muss man natürlich auch aufpassen, dass man genügend Publikum hat für das, was man anbietet und ja, ich überlasse das anderen und ich bin sehr besorgt, dass die Gastronomie dieses Wachstum hat, was es braucht, weil eben die Leute müssen sparen. Und beim Essen kann man sparen, weil man nicht unbedingt essen gehen muss. Man kann auch zu Hause kochen.
Hört man von ganz vielen, es sei sehr teuer geworden in Restaurants. Ja. Das geht los natürlich beim Essen logischerweise, aber endet auch beim Wein, wo ein Glas Weißwein, Hauswein schon mal 10 Euro das Glas kosten kann. Das ist eine Entwicklung, die schon schwierig ist. Das kann sich nicht jeder leisten, abends essen zu gehen. Ne?
Das hat aber was mit den Löhnen zu tun bei der Ernte. Also ich habe gerade jüngst schwarze Johannisbeeren gekauft, die Schale 500 Gramm, 6,95 Euro. Und ich habe sie entsaftet, weil ich liebe natürliche Säfte. Johannisbeersaft wird eingefroren im Winter dann, wenn man eine Soße kocht oder so, hat man Saft. Und wenn man dann sieht, was da rauskommt, dann fragt man sich, wie man überhaupt noch eine Flasche Johannisbeersaft kaufen kann zu 2 oder 3 Euro. Und was ist da drinnen? Das ist mega teuer geworden. Und das hat sehr viel nichts mit dem Produkt zu tun, sondern mit den Pflücklöhnen. Das ist ja eine mühsame Arbeit, der Mindestlohn und darüber hinaus die Zeit. Und dann ergibt es diese Preise. Und daran müssen wir arbeiten. Und die Leute müssen auch akzeptieren, dass bestimmte Dinge einfach in Zukunft etwas seltener gegessen werden können. Aber dafür muss man bereit sein, etwas mehr zu bezahlen.
Wo wir beim Thema Kosten sind. Alfons Schubeck, kennt ihn logischerweise, prominenter Koch in Deutschland, hat natürlich zugegebenermaßen Fehler gemacht, ganz klar. Absolut. Hat er auch zugegeben vor Gericht. Aber wie schnell kann das auch passieren? Da ist so ein Alfons Schubeck, wird von allen gefeiert in München als großer Koch. Und irgendwie bleibt es denn hinten runter. Wie schnell kommst du in so eine Spirale rein, dass es mit dem Geld dann irgendwann nicht mehr richtig klappt?
Ich kenne jetzt leider oder Gott sei Dank die Hintergründe im Detail nicht, aber ich kann dir sagen, rein menschlich. Ich kenne ihn seit 1982, wir waren damals, 81 war witzig, Mann. Der Mann hat Tag und Nacht gearbeitet. Also wenn er hier in Hamburg war bei den Sendungen, ist er immer nach Hause geflogen. Ja. Der hat noch in seinem Zelt abends Country Road gesungen, ist am nächsten Morgen wieder gekommen. Und ich habe mir so oft überlegt, was sagt man so jemand in so einer Situation? Weil es ist wirklich, also menschlich sehr, sehr hart. Ich habe mir vorgenommen, nicht so eine lapidare SMS zu schreiben oder irgendwas so zu sagen, sondern ich habe mir vorgenommen, demnächst ihn persönlich unter 4 Augen zu treffen. Ich möchte ihm wirklich sagen, von Angesicht zu Angesicht, was ich empfinde für etwas, weil eins kann man ihm nie vorwerfen. Er hat gekämpft Tag und Nacht, er hat gearbeitet. Und was daraus geworden ist insgesamt, das muss er verantworten, da habe ich keinen Einfluss. Aber menschlich gesehen war der immer großartig. Und die ganzen Promis haben ihn ja geliebt. Die waren ja, alle bei dem. Ja. Das war ja der Megastar. Die Leute haben wirklich ihn gefeiert. Und deshalb tut es mir für ihn als Mensch am Ende seiner Karriere wirklich sehr leid.
Wo du gerade auch von Fernsehshows gesprochen hast, die ZDF-Küchenschlacht. Fast 20 Jahre bist du jetzt dabei.
Also Lichter hatte die erste Woche, die nicht mehr dabei ist. Ich hatte die zweite Woche. Und wenn man überlegt, das muss man jetzt auch mal sagen, das ist mit Abstand die erfolgreichste
Show. Ja, Wahnsinn.
19% Marktanteil im Schnitt, das ist ja schon mal mega. Mittags um 14:15 guckt jeder fünfte Fernseher Küchenschlacht. Und wenn ich an die Resonanz denke, auch an die vielen Kandidaten, also ich habe jetzt wieder Aufzeichnung, jetzt diese Woche hier in Hamburg. Und ich denke mir jetzt mal, wo kommen die Leute her? Jetzt kommt eine Frau aus Zürich, ein Mann aus Österreich, ich glaube noch jemand aus Spanien, dann noch hier aus Deutschland. Ich meine, das ist so phänomenal, dass es so viele Kandidaten gibt, die sagen, ich gehe dahin, stell mich
diesem Votum
und lass mich da noch eine dann am Ende noch schön drüber braten, wenn es nicht gut ist. Aber das ist auch der Erfolg dieser Sendung. Nämlich der normale Konsument schaut zu und guckt, wie würde er das machen, nicht wie würde das der Koch machen, sondern man identifiziert sich ein bisschen mit dem Menschen, der da
mit dem Kandidaten, logischerweise.
Ja, genau. Das hilft unwahrscheinlich und es hat auch dazu beigetragen, dass wir das Kochniveau definitiv verbessert haben.
Jetzt hast du noch eine weitere Sendung bei Sat.1, 3 Teller für Lafer. Genau. Das Schöne finde ich, das ist so ein bisschen, also nicht nur ein bisschen, das ist generationsübergreifend. 3 Generationen, die da zusammen kochen.
Ist aber nicht so erfolgreich gelaufen, wie man sich das gewünscht hat. Ich habe immer gesagt, wir müssen heute generationsübergreifend, müssen wir die Leute motivieren für das Kochen, denn Essen ist krisensicher. Wir haben keine Konjunktur. Also wir beide können nicht leben, ohne was zu essen. Es sei denn, wir wollen die Flasche angehangen, aber die wollen wir nicht. Und deshalb habe ich gedacht, man muss von jung bis alt eben allen Leuten das beibringen. So wie ich das zu Hause gelernt habe. Hier sieht man also meine Eltern noch damals. Ich bin auf dem Bauernhof groß geworden.
Wir haben ein sehr schönes Foto. Genau. Das muss man eben sagen. Das ist der Opa, ne? Ja, die Eltern und die drei Kinder.
Mutter, genau. Wenn man überlegt, das waren noch Wahnsinnszeiten, aber es waren schöne Zeiten, weil dieses Natürliche und das Ehrliche, und da möchte ich einen Satz dazu sagen, der mich nach wie vor beschäftigt. Ich weiß nicht, ob ich heute glücklicher bin, als ich damals war, obwohl wir nichts hatten. Weil damals hat man sich über die kleinen Dinge so mega gefreut. Also wenn du im Winter dann das selbstgeerntete Sauerkraut bekommen hast von der Mutter, dann war das ganz was Besonderes. Heute gehst du in den Supermarkt, kaufst so einen billigen Beutel und hast keinen Respekt, keine Beziehung. Ich hatte wirklich Beziehung zu Lebensmitteln.
Und du hattest natürlich auch Beziehung zur Natur. Du hattest eine Freiheit, du hattest keinen Druck dahinter. Das darf man alles nicht vergessen. Das ist, wenn man so im Laufe eines Lebens immer mehr macht. Also, weißt du, das ist so wie mit dem Millionär. Der Millionär hat Millionen Sorgen. Derjenige, der viel weniger verdient, hat ein bisschen weniger Sorgen. Ja, was ist es mit Geld, mit anderen Jobs und so weiter, nehmen die Sorgen nicht ab? Ja,
es gibt ein tolles Buch von dem Heimatdichter Peter Rossegge, der geschrieben hat, wie glücklich war ich als Kind, als ich als Kind noch arm war. Und da ist wahnsinnig viel dran, weil man nicht die Möglichkeit hat, das mit den Dingen zu vergleichen, die man nicht kennt. Das muss man einfach berücksichtigen. Und heute möchte man immer höher, weiter, weiter. Und deswegen appelliere ich auch ein bisschen bei so einer Sendung, immer schön locker bleiben. Wir haben eine Situation, die ist, glaube ich, nicht für alle beruhigend, zufriedenstellend. Wir müssen gucken, dass wir das, was wir haben, schätzen, bewahren und versuchen auch daraus, auch das zwischenmenschliche Soziale, auch zu bewahren und weiter zu pflegen. Weil das scheiß Handy, jeder telefoniert nur mit dem anderen. Ja. Also weißt du, so ein Gespräch unter Menschen, das kann auch mal dazu beitragen, dass das soziale Verhalten bei uns in der Gesellschaft einfach wieder so ist, wie es mal war.
Ja, wie viele Sachen werden einfach nur so rausgepickt als Essenzen und dann irgendwo verbreitet. Und sofort entsteht ein Missverständnis zwischen Menschen. Also das normale Gespräch ist immer noch wertvoller als Social Media.
Die Kommentare im Social Media, immer wegen irgendeiner Kleinigkeit, regen sich die Leute auf. Also ich meine, wenn du sonst keine Sorgen hast, klar, ich verstehe das. Aber wenn einer Probleme hat mit mir, dann soll er mir das sagen. Ich stehe zu dem, was ich mache. Aber irgendwo hinschreiben, der trägt so eine Kochjacke, sieht aus wie der Pfarrer. Verstehst du das Beispiel jetzt? Dann soll er mir sagen, zieh doch jetzt eine weiße Jacke an oder kauf dir eine hellblaue. Aber irgendwas Anonymes zu schreiben, finde ich manchmal einfach nicht passend.
Und dann gibt es jemanden, der ärgert sich über die weiße Jacke. Das kommt, also natürlich, das kommt natürlich noch dazu.
Gibt's auch noch, ja.
So, genau. Wir schauen mal an. Im letzten Jahr, ich war wie von Socken, als ich meine Lieblingstelenovela gesehen habe, Rote Rosen. Da war doch der Johann Lafer zu Gast.
Was?
Bis bald.
Und danke. Super. Alles bedient. Sponsor, Fans.
Das scheint ja genau Ihr Ding zu sein. So konzentriert. Wahrscheinlich liegt Ihnen die Social-Media-Arbeit mehr wie die Arbeit in der Küche.
Ich kann beides.
Wirklich, sagen Sie das?
Sie glauben mir nicht, weil mein Teller runtergefallen ist. Ist Ihnen das noch nie passiert?
Hey. Und ich kann sehen, wer wirkliches Talent für die Küche hat.
Dann wär's mal Zeit für eine Brille.
So, schön gekontert, das darf man nie vergessen. Ne? Ja,
aber da muss ich sagen, da war ich total aufgeregt, wirklich. Ich habe das ja, ich habe mal einmal bei Praxis Bühlerbogen früher bei Rainer Hunert noch mal mitgespielt, aber da muss ich sagen, da kam ich da, das ist ja in Lüneburg und dann hörst du den Lautsprecher, Lafer, Bühnenbild 326, Raum 4, Küche. Und da hast du so zwei DIN A4-Seiten mit dem Text, verstehst du? Und dann denke ich mir, ach du meine Güte, wenn ich jetzt da der Spielverderber bin, wenn ich meinen Text nicht kann, dann sagen die, guck mal hin, wir hängen jetzt da.
Der Lafer kann nichts.
Der kann nichts außer kochen, verstehst du? Aber ich muss sagen, der Patrick Fichte war damals Regisseur und den kenne ich ja. Und er hat mir sehr gut geholfen. Da war ich sehr glücklich und ich muss sagen, es hat mir zum Schluss mega Spaß gemacht.
Ganz interessant, der Patrick Fichte war ja früher bei Sturm der Liebe, ist ja damals als Schauspieler groß rausgekommen. Genau. Jetzt ist er Regisseur. Ist er
Regisseur. Genau,
das
genau,
ist ganz toll. Genau. Jetzt hast du uns noch was Neues mitgebracht. Ja. Hier, wir haben den königlich Salzwedeler Baumkuchen.
Genau.
Jetzt muss ich erst mal ganz kritisch sagen, Baumkuchenzeit, Sommer, Das kam für mich noch nie so richtig zusammen.
Das war auch für mich bis vor einem Jahr auch nicht präsent. Aber dieses Unternehmen, es gibt ja nur zwei Manufakturen, die Königshäuser beliefern, deswegen auch Königliche Manufaktur mit Baumkuchen beliefern dürfen. Und das ist jetzt der Original-Baumkuchen. So, und das kennt jeder, den gibt es im November, im Dezember gibt es Baumkuchen. Ansonsten ist das immer ein Nebenprodukt. Und dann hat mich der Inhaber gefragt, ob ich mir vorstellen kann, 4 Jahreszeiten Baumkuchen zu machen. Nämlich einen für den Frühling mit Zitrone, Sommer, mit Kornblumen und weißer Schokolade, Zitrone. Dann im Herbst einen mit herbstlichen Gewürzen und im Winter einen Art weihnachtlichen Baumkuchen.
Genau.
Und das ist hier, bei dem ich...
Guck mal, wir schauen uns das übrigens nochmal an, wie der überhaupt gemacht wird, dieser Baumkuchen.
Ja,
das
genau.
Ist wirklich ganz interessant.
Das ist echter.
Da wird hier, guck mal, über dem Feuer ist das Ganze. Ja, hier, ne?
Deswegen wird er auch so zackig, so ganz... quasi unförmig. Jetzt wird überzogen dann mit Schokolade, je nachdem, was da ist. So, und dann steht er hier vor mir. Und jetzt sieht man hier, was wir auch gemacht haben, der wird meistens trocken. Wir haben hier oben eine Platte draufgelegt, aus dicker Schokolade so. Mhm. Die ist festgeklebt, die habe ich vorher gelöst, damit der Baumkuchen nicht austrocknet. Und der Baumkuchen wird nicht so geschnitten, sondern wird geschnitten wie ein Baumstamm. Siehst du so?
Ja, okay, ja.
Und dann hat man hier... Darf ich dir das so mit meinen Fingern gehen?
Ja, komm einfach rein hier.
So, hab sie vorher gewaschen. So, und jetzt schneidet man hier einfach so Stücke raus, ja? Ich gebe dir auch ein Papier, habe ich noch hier. Guck mal. So, und dann hast du hier so dünne Scheiben. Mhm. Und das ist jetzt zum Beispiel die Sommeredition mit Kornblumen drauf.
Also was ich auch super, irgendwie schmeckt leicht. Schmeckt leicht.
Ja. Und nicht so trocken. Weißt, manchmal ist Baumkuchen extrem trocken. Da sind so Marzipan-Schmetterlinge drauf, genau. Mhm.
Interessant finde ich auch, dass er so rumgeschnitten wird. Ich habe mein Leben lang so den Baumkuchen geschnitten. Ne?
Dann hast du so feste Würfel. Mhm. Und durch die dünnen Scheiben hast du viel mehr Aroma. Das sind ja ungefähr 18 Schichten. Man muss sich vorstellen, 18 bis 20 Schichten durch das Drübergießen entstehen ja. Und durch die Bräunen in der Mitte, durch die Schicht, hast du ja dann auch dieses gleichmäßige Aroma. Und dadurch ist es natürlich auch so saftig. Wenn ich jetzt so runterschneide, so ein Stück da, da habe ich viel mehr zu kauen und so beiße ich rein. Mhm. Und das verteilt sich ja schon auf den Mund.
Oder? Super. Also, wenn ich mir meine Anfangsfrage überlege, warum du kein Restaurant mehr machst, hättest du auch einfach sagen können, weil ich so genug zu tun habe.
Ja.
Ich meine, ich komme ja noch dazu, die Lufthansa Business Class wird nach deinen Rezepten bekocht.
Ja, wir sind jetzt dabei in Europa, nächstes Jahr weltweit. Die Lufthansa wird 100 Jahre alt. Und man hat mich gefragt, ob ich mich dafür einsetze oder meine Erfahrung weitergebe. Ich habe Singapore Airlines gemacht, ich habe ja Cathay Pacific und auch Delta Airlines schon gemacht. Genau. Und deswegen bin ich jetzt bei der Lufthansa gelandet zum Schluss. Und wir werden versuchen, die Airline Great Again zu machen, richtig perfekt mit gutem Essen und Leute, dass sie Freude haben.
Make the Airline Great Again.
Ja, make the food great again.
Ja, aber jetzt mal ernsthaft, das ist ja auch, wir haben am Anfang darüber gesprochen, da war der kleine Junge neben dem Opa und vor den Eltern aus der Steiermark. Und jetzt macht er für die Business Class in der Lufthansa das Essen.
Meine Mutter hat mir 1977 500 Schilling gegeben, 80 D-Mark. Damit habe ich die Steiermark verlassen. Ich war die ersten 6 Monate in Berlin Stammgast bei einer Fastfood-Kette. Kann sagen, bei Burger King. Mhm. Der Doppelwopper hat damals, glaube ich, 50 Cent gekostet. Weißt du, nicht D-Mark, weil ich konnte mir das nicht leisten. Und das, was ich heute mache, und das, was man heute sieht, ist aus diesen 70 oder 80 D-Mark entstanden und darauf bin ich stolz, weil auch das, was die Leute sagen, was der alles macht und so weiter und so fort. Ich weiß, woher ich komme, ich weiß, wer ich bin und ich weiß genau, dass von nichts kommt. Ich habe Tag und Nacht gearbeitet, aber ich bin froh, dass diese Arbeit auch irgendwann einen gewissen Erfolg mit sich gebracht hat.
Ist doch eine tolle Geschichte.
Ja.
Da kann man doch sagen, Mensch, klasse, herzlichen Glückwunsch. Oder? Aber das ist manchmal, was in Amerika würden alle klatschen.
Ja.
Und hier bei uns, gerade in Deutschland, da ist oft, gelegentlich ist das so ein Thema so, der Larver, jetzt macht er.
Schon wieder. Und jetzt macht er auch noch Baumkuchen, hat eh schon den Hals voll, aber der Hals ist nur dann voll, wenn es einen guten Baumkuchen gegessen hat.
So, na also, ich freue mich, dass wir gleich kochen. Wir gehen jetzt in die Küche. Vorher schauen wir uns aber nochmal an, Kochen als Gemeinschaftserlebnis, sozusagen als kleine Ouvertüre vor uns. Was Sie jetzt von Alicia Elling sehen, widerlegt die Tatsache, viele Köche verderben den Brei.
Schnacken zwischen Schwenken und Schnippeln. Im Kochsalon Wrenk in Hamburg entsteht mehr als Steinpilz-Dinkel-Risotto und Fenchel-Caspaccio. Es geht um ein Wir-Gefühl. 4 Stunden lang kochen und schlemmen hier 8 Freunde zusammen.
Silvia hatte Geburtstag, das ist doch eine gute Idee. dass wir, das ist was, worauf alle Lust haben, das ist gesellig, wir essen gerne und dachten wir, das passt ganz gut.
Es ist das Gemeinsame, es ist so, man kommt so, in der Psychologie sagt man in den Flow, das heißt, man hat eine Aufgabe und es ist gleichzeitig gesellig.
Gesellig mag es aber nicht jeder in der Küche.
Dass immer jeder sein Salz dazugeben will und das immer ganz wurschtelig ist. Viele Köche verderben den Brei.
Oder eine nicht abgearbeitete Kochliste oder Einkaufsliste. Das bringt mich auch auf die Palme. Wenn man sie vorher ausgemacht hat, du kaufst das, das und das und das fehlt dann beim Kochen.
Ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, man steht sich auf dem Weg.
Und wenn jemand so ein Küchenchaot ist, das bringt mich auf die Palme.
In der Menschheitsgeschichte war Kochen dabei nie nur Nahrungszubereitung. In der Steinzeit war das Garn an der Feuerstelle Mittel zum Zweck, aber auch sozialer Mittelpunkt. In der Antike spiegelte das Kochen den sozialen Status wider. Während ärmere Gemeinschaftsküchen nutzten, ließen Wohlhabende in separaten Küchen kochen. Im Mittelalter gab es sogenannte Dorfbackhäuser, auch im Norden. Sie dienten dem Brotbacken und als Treffpunkt. In Zeiten der Industrialisierung waren die Küchen in den Städten extrem klein. Kochen wurde privater. In der Nachkriegszeit wurde Kochen stark durch Rollenbilder geprägt. Frauen standen häufig allein am Herd. Heute im 21. Jahrhundert ist Kochen unter anderem Lifestyle und soziales Event. Ob Schnippeln im Freundeskreis, bei Foodsharing-Angeboten, in Online-Kochgruppen.
Dann nehmen wir das hier.
Oder im Fernsehen. Was früher also zwangsläufig gemeinschaftlich war, ist heute eine bewusste Entscheidung.
Ein Gemeinschaftskochen macht aber viel mehr Spaß.
Der Austausch, das Glas Wein dazu.
Wir laden uns gegenseitig ein. Wir wohnen auf dem Dorf und da gibt es regelmäßig dann Kaffee und Kuchen oder eben auch ein Abendessen dann gemeinsam. Und da stehen dann mehrere in der Küche.
Ich koche schon gerne zu zweit am liebsten. Mehr in der Küche ist ein bisschen viel, aber zu zweit. Und ich bin eigentlich immer der Chefkoch. Und brauche immer gerne oder habe gerne jemanden, der mir zureicht dann.
Das Miteinander kreieren. Da entsteht eine ganz besondere Magie. Ja.
Koch und Inhaber Christian Wrenk kitzelt diese Magie raus. In seinem Kochsalon, so sagt er, geht es nicht um Kochen. Es ist nur Mittel zum Zweck.
Da kommt man sich auf eine intime Art näher, ohne dass man gleich privat werden muss. Also das Kochen öffnet die Herzen der Menschen, möchte ich sagen. Früher hat man gesagt, Essen und Trinken bringt die Leute zusammen. Aber ich glaube, inzwischen haben wir verlernt, was wir tun müssen, dass wir uns miteinander wohlfühlen. Und das übernimmt jetzt das Kochen.
Und das spüren auch die Teilnehmer.
Ehrlich gesagt, ist es in der Gemeinschaft, das zuzubereiten, ist, glaube ich, für mich sogar noch schöner als zu essen.
Das darf trotzdem nicht fehlen. Die Arbeitsfläche verwandelt sich in einen Esstisch. Denn zusammen kochen heißt auch, aus Zutaten Erinnerungen schaffen.
Gemeinschaftlich kochen. Wie macht ihr das eigentlich zu Hause? Da ist, ich meine, die Silvia ist Chefin, ne, bei dir, deine Frau.
Ja, also zu Hause, wenn man immer irgendwo kocht, dann will man zu Hause eigentlich weniger kochen, bin ich ganz ehrlich. Ja. Mama ist auch ein schönes Brot. Auch was Leckeres. Oh, gell?
Ich weiß, ganz, ganz viele Menschen werden mich dafür verachten, aber gelegentlich habe ich richtig Appetit auf ein schönes Gersterbrot mit Leberwurst.
Ja, es kommt dort darauf an.
Muss ich einfach
es
sagen.
Muss einfach was Gutes sein und dann ist alles an Lebensmitteln gut. Aber
ja,
es darf nicht so 0815 sein. Ja?
Ja.
Und das, was wir jetzt machen, glaube ich, ist auch was Besonderes. Ja. Nicht 0815, wir machen nämlich Ceviche, also einen roh marinierten Fisch. Wir haben hier eine sehr schöne, frische Gelbschwanzmakrele. Und vielleicht mal ganz kurz zur Erklärung. Darfst gerne mal die Nase ziemlich dran halten. So, man darf nichts
riechen. Ich wollte gerade sagen, riecht nach gar nichts, hätte ich fast gesagt. Ja.
Also wenn der Kellner im Restaurant mit dem Teller kommt und bei der Küchentür riechst du schon mein Essen kommt, dann kannst du sagen, vielen Dank.
Bitte.
Ich hätte gerne Schnitzel, weil der Fisch, wenn er frisch ist und gerade bei Ceviche roh mariniert, muss der perfekt frisch sein. Wir haben den hier in Hamburg besorgt, mega toll, also wirklich frische Qualität.
Ceviche kommt ja aus Peru.
Ja, genau, ja. Sehr populär zur Zeit, die peruanische Küche auch. Mittlerweile bei den 50 besten Restaurants sind, glaube ich, 5 oder 6 unseren ersten 10. Peruanische Küche.
Super.
So, Avocado kurz zur Erklärung. Die meisten Leute gehen ja in den Markt oder den Supermarkt und drücken so dran.
Mhm.
Das ist natürlich bei dieser groben Schale schwer. Also eins kann man zu Hause machen, wenn man hier oben diesen Knüppel rauszieht und der leicht rausgeht und das so leicht braun ist, dann ist es ein Zeichen, dass die Avocado reif ist.
Ist sie.
Nur als Trick. So, und jetzt einfach halbieren, quer. Und dann noch ein Trick, wenn man die Avocado nicht sofort verarbeitet. einfach den Kern drin liegen lassen in der Schüssel, dann wird sie nicht braun. Sobald der Kern weg ist, wird sie braun. Da machen viele Zitronensaft drauf, muss man aber nicht.
Okay.
Einfach quer halbieren. Ich schneide den
Fisch. Und vorsichtig natürlich beim Schneiden. Ne? Gibt viele Avocado-Handflächen, die da aufgeschnitten wurden schon im Leben.
Ja, aber
und nicht jetzt im Supermarkt hier oben den Knubbel machen.
Also nur heimlich. Leute, wenn ihr morgen hier auf den Markt geht und sagt, der Lauf hat gesagt, ich muss bei jeder Avocado,
ich darf das.
Dann kann ich euch eins sagen, ich komme dann. Ja. Anfangen bitte.
Was heißt denn anfangen?
Ja, quer halbieren.
Ach so, so ist richtig.
Oder? Ja, so ist richtig, genau. Ich schneide nur den Fisch in Würfel.
Nicht, dass ich mir jetzt selber in die Handfläche schneide.
Nee, nee. Der Fisch wird ganz klein geschnitten. Ja, der wird ja nur roh mariniert mit Passionsfrucht. Ja, das ist gut so.
So?
Ja.
Jetzt nehme ich das mit dem Löffel raus?
Nein, auf keinen Fall gar nichts.
Ach nicht?
Nein. Weil, ja, so und nein, nein, gar nichts, nein. Wir grillen die Avocado. Die Avocado schmeckt ja so, ich sag mal, wie Avocado. Nicht sehr intensiv. Und ich habe jetzt hier eine Pfanne, habe nur vorhin ein bisschen Olivenöl eingemacht. So nur mit dem Tuch. Leg's jetzt hier rein. Kannst du noch eine zweite bitte machen?
Und wir machen die Ceviche quasi in den Hohlraum des Kernes.
Ja, genau.
So, in die gegrillte
Avocado.
Jetzt hat er
es. Genau. So.
Ach mal, du musst mich auch ein bisschen rannehmen hier.
Ja, ja, klar. Ja. So, kochst du zu Hause oder wie schaut's aus?
Kaffee.
Ja.
Eier. Das ganze Programm.
Dann fangen wir mal an.
Dann wird's schwierig.
Dann fangen wir jetzt mal an. Wie macht man den perfekten Kaffee?
Ja, das kommt drauf an. Vielleicht Kaffeepulver drin lassen in der Tasse und dann aufgießen.
Was?
Ja, gibt's auch.
Gibt's das heute noch?
Sonst habe ich da auch eine Maschine, weißt du? Da gibt's so, ne? Wird angeheizt. Ist richtig so, ja?
Ja, so ist richtig. Viel festdrücken, so. Und jetzt bitte als nächstes Passionsfrüchte. Das sind diese Früchte.
Ja.
Halbieren quer und dann mit dem Löffel zwei Stück hier reinkratzen.
Jawohl. Ja. Sag mal.
Ja, die sind außen ein bisschen hart, aber das ist mega, sehr,
die Kerne
sehr,
hier rein, ne?
Genau, einfach die Kerne herauskratzen. Das ist diese Säure und auch dieser wunderbare Geschmack.
Das Schöne ist ja, jetzt sieht man es ja wieder, Kochen kann so eigentlich ja auch einfach sein. Ne? Ja. Kann doch einfach sein.
Gut, ich meine, es ist ja auch im Sommer so, wenn es so warm ist, dann möchte man auch gar nicht so, dann möchte man auch gar nicht so lange in der Küche stehen und man möchte auch leicht essen. Und das ist eben mega. Ne? Das ist
zwei Stück?
Wirklich zwei Stück, bitte, genau. Ich mache jetzt hier Chilischoten rein. Da ist auch wichtig nachher, dass man sich auf keinen Fall damit in die Augen fasst oder beziehungsweise vielleicht auf Toilette geht. Das würde ich nicht empfehlen mit diesen Fingern.
So, Achtung.
Das brennt nämlich dann so.
So.
Und jetzt tut man das da rein. Jetzt bitte dann als nächstes Zitrone, also Limette, abreiben.
Mit so einem Zestenreiser?
Genau. Nee, mit so einer ganz normalen
Reibe. Mit so einer Raspel. Ja.
Ich habe hier dann Ananaswürfel.
Einfach direkt rein?
Genau. So, Ananas. Schauen wir mal kurz, was unsere Avocado machen.
Sag mal, du hast ja, das fand ich sehr interessant, das ist auch nicht das erste Buch, das ihr gemeinsam geschrieben habt, mit unserem Ernährungsdoc Matthias Riedel, den ich ja persönlich auch sehr gerne mag und er war auch schon oft bei uns in der Sendung. Jetzt habt ihr was über den Darm geschrieben, das war das letzte Buch, Gesunder Darm hieß das. Wie hat dieses Kochen mit Matthias Riedel, wie hat das eigentlich dein eigenes Essen verändert?
Also man muss wissen, dass ca. 60% der Krankheiten etwas mit Ernährung zu tun haben. Und wenn man das sich überlegt, wie viel man heute machen kann, indem man anders oder besser isst, dann kann ich nur sagen, dann hat das natürlich auch einen Sinn, das so zu machen. Und das war der Grund. Er ist der Fachmann als Arzt, ich bin der Fachmann beim Kochen hoffentlich. Und er hat gesagt, was ich eben an Produkten verwenden muss. Und so haben wir zusammen diese Bücher gemacht. Und die Bücher sind alle Bestseller, wir sind sehr glücklich, weil die Leute auch danach kochen. So. Du kannst ruhig ein bisschen mehr Kraft stärker anwenden. Ja,
ich hab's immer so ein bisschen Schiss, deinen Fingernagel mit reinzumachen.
Nee, das ist nicht so schlimm.
Das wäre nicht so schlimm, meinst du? Das ist, mein Gott, ein kleiner Fingernagel ist doch schnell weggegessen. Ja,
genau.
So.
Bisschen Ballaststoff im Ceviche. So, und das ist jetzt sozusagen schau, der Saft. Das ist der zum Garen, das reicht jetzt. Gib mir noch die zweite.
Reicht das jetzt auch mal hier?
Genau.
Hier, die, oder?
So, dann machst du hier rein bitte Salz.
Dann hier rein?
Da in diese Sache.
Ja,
und dann machst du rein ein bisschen Honig. So, Chili habe ich schon reingemacht.
Guck mal, schönes Meersalz, grobes Meersalz.
Viel zu wenig.
Ach, viel zu wenig?
Ja,
gut.
Ja,
viel zu ich mag übrigens Ceviche gerne scharf.
Ja,
ja, ich mag
das ist auch scharf. Ich habe da ja schon Chili eine Schote reingeschnitten. Werden wir gleich probieren.
Noch mehr?
Ich würde sagen, passt. Ein bisschen Honig reinmachen, Süße. Honig steht da vorne in dem Glas. Den Limettensaft, so. Jetzt muss ich
mal machen übrigens gleich noch das perfekte Steak. Das möchte ich noch mal kurz ankündigen. Ne, es passiert also noch. Einen Teelöffel Honig?
Ja, schon einen Teelöffel, genau. So, jetzt habe ich hier zwei Avocado. Die habe ich angegrillt. Die tue ich jetzt da rein. So. Jetzt erstmal dann das Verrühren schön. Und zwar richtig schön verrühren. Was fehlt noch? Ganz wichtig ist Olivenöl.
Ja.
Das ist immer wichtig. Auch da nicht zu sparsam sein.
Ne?
Genau. So, und jetzt kannst du mal einen Löffel nehmen. Da liegt ja vorne ein sauberer. Und mal kurz probieren. Genau. Normalerweise sollte man das jetzt schon mindestens so eine Stunde ziehen lassen, weil das natürlich dann diese Säure annimmt und auch das ein bisschen nachgart.
Die geht ja auch in den Fisch dann rein.
Genau, aber wir wollen hier einfach die Vorgänge zeigen bis zum Ende. So, und jetzt probierst du mal und sagst mir ehrlich, was da fehlt. Ich probiere auch.
Mir fehlt ein bisschen Schärfe.
Immer noch?
Mhm. Aber man merkt, dass es noch ziehen muss.
Aber das ist doch schon brutal scharf. Was?
Naja, nein, es ist gut. Es ist so, also, was soll ich jetzt sagen? Also, jetzt werde ich um eine ehrliche Meinung gefragt und dann zählt
also,
die nicht.
Also, ich weiß nicht, ob das bei dir zweimal brennen muss, aber. Jetzt, mir ist das egal.
Herrlich,
aber ich sage das nachher. Alle, die hier hinter der Kamera sind, die sind nachher Zeuge, dass du die Schüssel alleine aufisst. Ich schwöre das.
Ich bin in Verantwortung.
Pass auf, hier, schau her, noch eine Chilischote.
So, und rein damit.
So, schau.
Bitte nicht in meine Augen stecken jetzt die Finger.
Nein, und auch nicht probieren, weil ich möchte das nachher erleben, wie ich dir einen Liter Milch bringen muss, weil du nachher... So.
Warte mal, ich will mal eben reingehen.
Ach, nochmal.
Ja, schmeckt gut.
Ja, nimm ein bisschen mehr, komm. Du nimmst immer so wenig, deswegen brennt das nicht.
Nee, da waren zwei Chili-Dinger dran. So, wir haben noch einen Film, den wollen wir noch zeigen. Jetzt müssen wir schnell machen.
Du musst jetzt dein Gesicht nicht so verziehen, weil du musst auch lachen, wenn das nicht scharf ist.
Alles aufgegessen.
Du solltest zum Arzt gehen.
So, pass auf. Wir füllen ab,
zeigen das.
Und bis dahin beschäftigen wir uns jetzt mal, weil wir das perfekte Steak gleich noch machen wollen, also Johann, beschäftigen wir uns vorher mit der Urform des Grillens. Philipp Kafsack zeigt Ihnen, was man überraschend alles am Lagerfeuer so machen kann.
10 Uhr morgens in Bokenim und bereits 30 Grad im Schatten. Nicht wirklich Lagerfeuerwetter. Doch genau das ist heute der Hauptdarsteller in der Lagerfeuer-Kochschule.
Du bist ein Country-Boy.
Alles wird besser, wenn es durch die Flamme geküsst wird. Ja. Und wir können also nicht nur dieses normale Barbecue machen, sondern wir haben wirklich vom Spiegelei bis Spanferkel alles dabei. Alles am Lagerfeuer, unterm Lagerfeuer, überm Lagerfeuer, daneben, in der Glut, über der Glut.
Wie das geht, wollen Carsten Bothe und sein Team heute 25 Teilnehmern aus ganz Deutschland zeigen. Los geht's mit einem Mountainman-Frühstück aus Kartoffeln, Zwiebeln und ganz viel Hackfleisch.
Dann wird das alles schön mit ordentlich Käse und Eiern durchgemischt und dann überbacken wir das. Und das ist eine Sportlerdiät für einen kanadischen Schlittenhund.
Gegart wird das Ganze in einem sogenannten Dutch Oven. Ein Topf aus Gusseisen, der neben dem Feuer platziert wird. Und dann?
Ordentlich Glut drauf.
Die kommt oben auf den Dutch Oven. So gibt es gleichmäßige Hitze von allen Seiten. Und nur 10 Minuten später heißt es erstmals Essen fassen. Und wie schmeckt's?
Sehr gut, klasse.
Lecker. Ganz einfach lecker.
Schönes, deftiges Frühstück.
Wie die Cowboys halt, ne?
Nebenan schmort schon seit Stunden eine Rinderbrustspitze über dem Erdofen. Bei 97 Grad Kerntemperatur wird der gesamte Dutch Oven mit dem Fleisch zum Nachziehen im Boden versenkt.
Den kriegt man ja nicht kaputt. Also wie früher, 1800 und als der mal erfunden wurde in Deutschland, war der Teil der Erdmasse und so kann man das heute auch sehen. Also einen Dutch Oven kaputt zu kriegen, geht nicht.
Komplizierter? Das Spanferkel. Da wird der Kochkurs auch mal zum Anatomieseminar. Immerhin ist Carsten Bothe studierter Biologe.
Die Rippen sind mit Gelenken an der Wirbelsäule festgemacht. Seht ihr das hier, wie sich das bewegt?
Das Spanferkel gibt's hier nicht am Spieß, sondern als Kistensau. Also aus einem kistenförmigen Ofen, den die Teilnehmer selber zusammenbauen. Ferkel rein, Feuer drauf und circa 2 Stunden warten.
Das ist ja nicht nur Kochen, das ist auch Entertainment. Zu Hause, man verkriecht sich in der Küche, macht irgendwas fertig, stellt es auf den Tisch und alle Mann essen. Und hier ist es so, dass natürlich die Gäste auch aktiv live dabei sind.
Auffällig, die Teilnehmer sind fast alle männlich. Frauen sind nur als Begleitpersonen dabei.
Die Frauen, die essen lieber, statt sie am Lagerfeuer stehen.
In der Grill ist so ein bisschen Männerdomäne. Es muss qualmen, es muss ein bisschen Wärme und Hitze dabei sein.
Da kommt dann wieder so Kindheitsträume, ne, wie man früher das ja gemacht hat, am Lagerfeuer mal in der Jugend.
20 Gerichte werden im Dutch Oven während des 10-stündigen Kurses zubereitet. Natürlich jede Menge Fleisch, aber auch Räucherfisch, Kuchen, Brot und sogar Eiscreme.
Deckel drauf.
Die Faszination, Cowboy-Cooking und sowas, da kann sich keiner entziehen. Steinzeiterbgut, ne? Also das ins Lagerfeuer gucken, das ist auch für alle faszinierend.
Über dem brutzeln inzwischen Bratkartoffeln. Auch das Spanferkel ist fertig und wird fachmännisch zerlegt. Zum Abschluss des Tages bei 30 Grad Außentemperatur ein typisch norddeutsches Buffet mit Grünkohl, Kassler und Würstchen. Und dann noch ein wenig Lagerfeuerromantik.
Ich stehe hier mit meiner Laterne.
Ich kann mir vorstellen, das war ein sympathischer Nachmittag. Alle zusammen am Lagerfeuer. Ganz toll, ja, was da so entstanden ist. Ich möchte übrigens mal erklären, weil Sie jetzt denken, möglicherweise, ist das ein anderes Studio oder was ist hier passiert? Nee, wir haben ja alles ausgetauscht natürlich. Ne? Neues Brett, wir haben das Fleisch schon mal geholt.
Genau.
Wir haben Ceviche
hier. Ich habe
das
fertig gemacht. Ich
fertig gemacht.
Das ist auch ein Tipp von mir, gibt es seit Neuestem. Das ist so ein Mini-Basilikum, so, und wie sagt auch so, Bubikopf-Basilikum. Man könnte jetzt auch Koriander drüber geben, über Ceviche, das mag
das
aber nicht.
Das mache ich sehr gerne.
Aber es gibt Leute, die das nicht mögen, aber so ein feiner Basilikum ist sehr schön. Und schon hat man hier eine richtige, schöne, ganz tolle, frische, gesunde Vorspeise im Sommer.
Wo wir gerade eben die Jungs und Mädels am Lagerfeuer gesehen haben.
Ja.
Wie grillt ihr zu Hause? Was macht ihr? Also, wenn deine Kinder sind ja schon älter, aber die kommen ja ab und zu kommen
wir nochmal zu Besuch. Auf dem Grill.
Nein, aber was grillt ihr? Also, weißt du, früher gab es immer Bratwurst und Steak und so weiter.
Also das natürlich ist der Grill heute ein Ersatzgerät für die Küche geworden. Mhm. Macht man vom Kuchen bis zur Vorspeise alles. Also ich meine, jetzt zum Beispiel eine schöne so Wassermelonenscheiben gegrillt, mega lecker, wenn man sich sehr gesund ernährt, aber auch einen Kuchen drauf backen, das geht ja heute alles. Das kann man alles mit Grillen machen. Das ist ein vollumfängliches Gerät. Aber ich glaube, eines ist wichtig für die meisten essen immer noch gerne Wurst oder Steak. Und ich möchte die Gelegenheit heute mal wahrnehmen, euch zu Hause zu erklären, wie man wirklich so ein gutes Fleisch perfekt zubereitet. Ich habe hier 3 Grundsorten. Man sieht es hier, die waren vorher in so einem Vakuumbeutel, die waren ziemlich grau. Jetzt sieht man, dass sie eine schöne rote Farbe bekommen haben. Das sind Preiskategorien, die sind unterschiedlich. So. Das ist, natürlich sieht man hier die Marmorierungen, sehr langsam gewachsenes Fleisch. Und das ist hier auch ein besonderes Fleisch. Also man sieht es hier an der Fettschicht. Das ist hier, das ist so Grasfett. Das heißt, das Tier hat quasi keine Silage, sondern ist mit Gras, Green Fett, also mit grünem Futter gefuttert worden. Sieht man hier an diesem weißen Fett. So, wenn ich jetzt so
ein Steak habe. Gas geben.
Ach so, pass auf.
Wir müssen Gas geben.
Ja, pass auf. Ja,
also so das ist sozusagen
das Rohfleisch.
Das Rohfleisch, so, die Voraussetzung.
Jetzt, pass auf. Jetzt geht's los. So ein Fleisch würde ich niemals auf den Grill legen, sondern ich habe das Fleisch daher.
Das haben wir nämlich vorhin, ganz zu Anfang unserer Sendung
habe ich das Fleisch.
War der Kollege ja hier am Wachen.
Einfach, der hat es vorhin gesucht, wir haben es jetzt wieder gefunden. Schau, ich habe das jetzt einfach hier so.
Bei 60 Grad in den Backofen.
Jetzt wollte der Ofen nicht heiß sein.
Was ist los?
Ist der Ofen nicht richtig heiß?
Oh. Bei 60 Grad im Backofen,
ja,
war das etwa 25 jetzt Minuten?
Fühlt es mal an, wir haben unsere Hände gewaschen. Siehst,
ja, schön
das
war.
Ist vorgewärmt. So. Aber die Pfanne ist kalt. Müssen wir ein bisschen Geduld haben. So. Und jetzt wird das Fleisch in der Pfanne.
Warte mal, die andere Pfanne, Flamme ist an.
Ja, die ist auch an. Aber
die ist größer.
Ah, da war nur die kleine Flamme an, das war das
Problem. So, jetzt müssen wir die kleine aber ausmachen.
Ja, mache ich gleich. So. Gut.
Olivenöl drauf.
Olivenöl rein. So, das ist die Pfanne da drüben.
Übrigens, alle Rezepte, das möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen, sind natürlich auch bei uns auf der Seite. ndr.de/das. Kommen Sie zu unserer Seite und da wird das natürlich alles nochmal aufgeschrieben.
So, also siehst du?
Ceviche zum Nachmachen.
Und jetzt ist natürlich, das muss man einfach sagen, jetzt habe ich leider die kleine Flamme nur angehabt. Jetzt muss man das richtig heiß braten.
Ja.
Aber nur so ungefähr 2 Minuten von beiden Seiten. Ja, dann kannst du Teller rausgeben, das dauert jetzt ein bisschen.
Ganz wichtig bei den Tellern, hast du uns vorhin auch beigebracht.
Ja. Vorwärmen, immer.
Vorwärmen.
So, und dann, wenn man das Fleisch würzt. Jetzt nimmst du einfach hier den Pfeffer, diesen Pfeffer frisch stoßen. Nicht so aus der Dose, das schmeckt nicht, das Zeug.
Pfeffer und ein bisschen hier mörsern.
Ja.
So. So, was?
So, schön fein stoßen. Auch kein Salz drauf machen. Wie viel Zeit haben wir noch? 1:31?
Wir haben noch 1 Minute und 25 Sekunden.
Einfach ungefähr. Nur Geduld haben. Wir müssen jetzt ein bisschen Geduld haben. Es tut mir leid, die Pfanne war nicht heiß genug, aber wir kriegen das schon hin.
Bevor wir es vergessen, können wir es ja sagen. Also, du nimmst das Fleisch im Backofen. Bei 65 Grad,
genau.
25 Minuten, dass es richtig schön durchgewärmt ist.
Und dann wird es nur links und rechts heiß angegrillt und dann lässt man es kurz ruhen und schneidet es auf. Ja? Also man tut nichts mehr machen, weil das Fleisch hat schon innen die Temperatur, die es haben muss.
Also nicht kalt auf dem Grill.
Nein, auf keinen Fall.
Vorwärmen. Und dann nur noch ganz kurz. Guck mal, das sieht man schon.
Nein, die Pfanne ist zu kalt.
Die Pfanne ist zu kalt. Es sind noch keine Röstaromen, sonst wäre es dunkler.
Das ist zu kalt. Wir können schon ein bisschen Pfeffer draufstreuen.
Aber ich glaube, das Prinzip ist erkannt.
Ja, nochmal in aller Ruhe. Das Prinzip ist erkannt. Das Fleisch muss jetzt nur bräunen und dann aufschneiden. Dann hast du ein richtiges, schönes Mega-Steak. Das ist wirklich, das funktioniert 1000%ig. Und ihr werdet sehen zu Hause, wenn ihr das macht, habt ihr Mega-Erfolg.
Und wir kochen jetzt hier weiter in Ruhe. Weil es gibt ja ein Team, was bei uns im Hintergrund ist, logischerweise. Alle stehen schon hier rum und haben ein Messer und Gabel in der Hand quasi. Also es kommt nichts weg. Sondern wir werden schön noch gleich essen. Johann, es war großartig mit dir.
Es tut mir leid, ich hätte euch das gerne fertig gezeigt, aber ihr könnt euch das vorstellen, ihr wisst alle, wie das geht.
So, morgen übrigens geht es um eine menschlichere Psychiatrie. Da kommt Psychiaterin Barbara Just zu uns aufs Rote Sofa. Jetzt gibt es die Neuigkeiten aus ihrem Bundesland. Wir haben noch so 10 Sekunden, die wir hier so ein bisschen gucken können.
Ja, genau.
Aber sieht doch gut aus.
Man sieht schon, siehst du, es ist ja warm und jetzt fängt er schon.
Jetzt kommt er.
Kommen die Streifen langsam. Wenn die Streifen da sind, drehe ich das dann
ab. Das ist live.
So, das ist live, macht nichts. Ich kann sagen, beim NDR habe ich versucht, ein Steak zu braten. Es ist nichts geworden.
Zum ersten Mal in seinem ganzen Leben hat er im Fernsehen es nicht zu Ende gekriegt.
Zu dir komme ich nicht mehr. Aus, fertig, Amen.